Das ist der Podcast von Arbeit und Arbeitsrecht, dem Personalmagazin für Arbeitgeber. Mein Name ist Andreas Krabel und ich bin der Chefredakteur der AUA. In der Reihe Kurz gefragt sprechen wir regelmäßig mit Dr. Jan Tibor Lellay. Er ist Fachanwalt für Arbeitsrecht und Partner bei Buse in Frankfurt.
Der Kongress Arbeitsrecht 2026. Wir machen Sie fit für die Zukunft. Verpassen Sie nicht die Gelegenheit, sich umfassend weiterzubilden und sich über neueste Trends aus dem Arbeitsrecht auszutauschen. Mehr Informationen auf kongress-arbeitsrecht.de und in den Shownotes.
Herzlich willkommen, lieber Herr Dr. Lellay, zu einer neuen Folge Kurz gefragt. Wir wollen heute wieder einmal sprechen über den Missbrauch bei Bescheinigungen über die Arbeitsunfähigkeit. Um die AU-Bescheinigung gibt es immer wieder Streit, gilt sie einerseits ja als nahezu unumstößlicher Beweis der Arbeitsunfähigkeit. So gibt es andererseits, getrieben durch zwielichtige Angebote im Internet, aber immer wieder erhebliche und begründete Zweifel an der Ernsthaftigkeit. Im Raum steht Betrug auf Seiten des Arbeitnehmers sowie des ausstellenden Arztes, aber in Summe möglicherweise eben auch ein großer Schaden auf Seiten des Arbeitgebers. Lieber Dr. Lellay, was ist eine AU-Bescheinigung, mal vielleicht ganz formal erstmal gesehen? Worum handelt es sich da?
Herr Krabbel, Sie haben absolut richtig gesagt, die AU-Bescheinigung ist eins der Dokumente, die im Arbeitsrecht immer wieder Emotionen auslösen. Es gibt, glaube ich, ganz wenig Dokumente, die das tun. Also die AU-Bescheinigung ist eines davon. Vielleicht ist Zeugnis noch so ein bisschen was Vergleichbares. Es löst auch Emotionen aus. Ja, was ist die AU-Bescheinigung? Die AU-Bescheinigung ist ein ärztliches Zeugnis über eine krankheitsbedingte Arbeitsunfähigkeit, deswegen ja auch AU-Arbeitsunfähigkeit, die wird bescheinigt. Dazu gibt es gesetzliche Grundlagen. Es gibt den Paragraphen 5 Entgeltfortzahlungsgesetz und, da werden wir auch gleich noch drauf kommen, seit einiger Zeit ja auch die elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung. Da kann man dann reingucken in den Paragraphen 109 SGB Römisch 4 oder auch den Paragraphen 295 SGB Römisch 5. Und was macht sie besonders? Sie ist ja, und das ist die ältere BAG-Rechtsprechung, das ja auch immer sagt, der hohe Beweiswert, nicht, der da geschaffen wird für das tatsächliche Vorliegen der Arbeitsunfähigkeit. Und darum entzünden sich ja dann auch häufig die Streitgespräche und Streitpunkte.
Ja, dann gehen wir vielleicht noch die Grundlagen so ein bisschen weiter durch. Wann und wie muss sie denn nach dem Gesetz vom Arbeitnehmer vorgelegt werden? Und vielleicht ganz spannend, welchen Spielraum haben Arbeitgeber, diese Regeln zu verschärfen oder aber auch zu lockern?
Ja, zu lockern. Also erstmal ist ja der altbekannte Ausgangspunkt der Paragraph 5 Entgeltfortzahlungsgesetz. Da gibt es ja diese Regeln mit dem vierten Kalendertag, an dem die Bescheinigungen vorgelegt werden müssen, beziehungsweise dann auch die Möglichkeit, davon abzuweichen. Früher kann man das verlangen. Jetzt ist es allerdings ja auch so, dass es den Paragraphen 1 klein a, den Paragraphen 5 1 klein a Entgeltfortzahlungsgesetz gibt. Und der hat ja da auch einiges an den Umständen, wenn man es mal so sagt, geändert. Denn die Daten, die AU-Daten gehen ja jetzt digital vom Arzt sofort zur Krankenkasse. Und die Arbeitgeber sind gehalten, die Daten dort abzurufen. Das heißt also, dieser alte, altbekannte, jahrzehntelang altbekannte gelbe Schein, das war ja so eine gelbe Bescheinigung, die gibt es in dem Sinne ja gar nicht mehr.
Ja, wo sehen Sie denn Missbrauchspotenzial? Und inwiefern haben sogenannte Online-Angebote, die nennen sich mitunter Fernuntersuchungen, die Lage insgesamt verschärft?
Die Lage hat sich verschärft. Ich denke, das kann man auch objektiv so sehen. Das heißt ja nicht, dass es überall nur Missbrauch gibt, aber und ich denke, das ist auch belegt durch Untersuchungen, der Missbrauch steigt. Und das ist ja auch nur allzu menschlich, denn gerade die Online-Angebote, und deswegen sind es ja gerade Online-Angebote, die haben ja zum Inhalt, dass gerade keine körperliche Untersuchung stattfindet. Teilweise werden die Symptome ja ausschließlich durch eine Selbstauskunft abgefragt. Teilweise ist der Prozess auch wirtschaftlich skaliert. Da gibt es also ganz böses Wort wie Massenkrankschreibungen. Und man kann dann auf den Gedanken kommen, dass solche in Anführungszeichen Fernuntersuchungen ja dann schon auch diesen Beweiswert erschüttern oder zumindest das Missbrauchspotenzial erhöhen, weil man ja selber beim Arzt oder bei der Ärztin nicht mehr vorstellig werden muss.
Ja, und alles, was digital ist, ist ja nicht per se illegal. In Abgrenzung zu den zwielichtigen Angeboten, was ist denn digital erlaubt?
Richtig, das ist erstmal erlaubt. Das ist Gott sei Dank ja auch die Ausgangslage, dass das erlaubt ist. Und das ist ja auch grundsätzlich überhaupt nicht schlecht. Das wird manchmal unter dem Schlagwort Telemedizin gefasst. Das ist fast schon ein bisschen altbacken, nicht? Man denkt dann so an Telearbeit, nicht? Das ist sowas aus den 80er Jahren des vorigen Jahrhunderts. Aber es gibt zum Beispiel die Musterberufsordnung für Ärzte, die MBOE. Und da gibt es einen Paragraphen 7 Absatz 4, wo dann geregelt ist, wo Fernbehandlungen oder wann Fernbehandlungen ärztlich vertretbar sind. Und da wird dann so etwas, dann geht es in das ärztliche Fachjargon hinein, da muss die Anamnese und die Symptome und die Befunde, die müssen plausibel erhoben werden. Natürlich, es muss natürlich trotzdem noch irgendwie um eine Untersuchung gehen. Aber das ist letztendlich schon etwas ganz anderes als die normale, in Anführungszeichen, Untersuchung. Und dann, und das ergibt sich aus dem Paragraphen 295 SGB Römisch 5, wird die EAU formal korrekt über dieses Krankenkassensystem übermittelt.
Ja, und keine Podcast-Folge ohne einen konkreten Anlass. Und unser konkreter Anlass für diese Folge war eine Entscheidung des LAG Hamm vom Anfang September diesen Jahres. Dort hat das Gericht den Arbeitgebern den Rücken gestärkt und einen recht eindeutigen Fall entschieden. Was ist hier genau passiert?
Ja, absolut richtig. Es gibt ja sogar Leute, die sagen, das ist ein Lehrbuchfall gewesen. Aber, und da werden wir ja gleich drauf kommen, es ist nicht so ganz ein Lehrbuchfall, denn die Vorinstanz des LAG Hamm hatte das ja ein bisschen noch was anders gesehen. Aber der Fall war deswegen ein Lehrbuchfall, weil er so gut zu diesen Online-Portalfällen passte. Also Krankschreibung über ein Online-Portal, Krankschreibung, so ein bisschen flapsig gesagt, die AU-Bescheinigung oder die Arbeitsunfähigkeit wurde da assistiert, eben ohne die in Anführungszeichen echte Untersuchung, ohne ein, wie in Anführungszeichen, vertieftes ärztliches Gespräch. Und dann kam man auf den Gedanken, und das ist ja auch nicht fernliegend, dass diese AU unglaubwürdig war, und dazu kommen dann auch noch Dinge wie Passgenauheit mit der Kündigungsfristen, mit den Kündigungsfristen. Ja, und daraufhin wurde dann eben auch tatsächlich gekündigt.
Ja, und spannende Frage. Zu welchem Ergebnis sind denn das LAG? Und wenn Sie sagen, dass die Vorinstanz das vielleicht ein bisschen anders gesehen hat, zu welchem Ergebnis sind diese beiden gekommen und wie haben Sie das begründet?
Ja, richtig. Die beiden Vorinstanzen, beziehungsweise die Vorinstanz hat es anders gesehen. Vielleicht mal ganz vorab das LAG Hamm, weil in der Arbeitsgerichtsbarkeit, wie auch häufig im wirklichen Leben, schlägt ja ober-unter. Das heißt, letztendlich hat das LAG ja hier das letzte Wort. Die haben die Kündigungsschutzklage im Ergebnis zurückgewiesen, haben also gesagt, die Kündigung ist rechtmäßig. Das Arbeitsgericht Dortmund als Vorinstanz hatte das noch anders gesehen, und das Arbeitsgericht Dortmund hatte damit agiert, und das ist ja in vielen Fällen dieser verhaltensbedingten Kündigungen ein Problem. Das hatte nämlich gesagt, naja, hier ist es schon so, dass ein an sich geeigneter Kündigungsgrund vorliegt. Da muss man immer vorsichtig sein als Arbeitgeberin, wenn dieses an sich kommt, dann kommt nämlich meistens danach, dass es in diesem Fall nicht so ist. Und so war es nach Ansicht des Arbeitsgerichts Dortmund auch noch. Die sagten nämlich, naja, hier hätte man auf jeden Fall auch noch doch bitteschön vorher mal abmahnen sollen. Aber dann in der zweiten Instanz kommt das LAG Hamm und sieht es anders und sagt, nein, der Beweiswert ist hier erschüttert, die Kündigung ist unwirksam, und aufgrund dieser ganzen eigenartigen Umstände, die da zustande gekommen sind und zusammen kamen, dieser Online-Arbeits, diese Online-Untersuchung, sagte man, eine Abmahnung wäre hier nicht einstiegig gewesen, hätte man nicht aussprechen müssen, und dementsprechend ist dann auch die Kündigung letztinstanzlich, zweitinstanzlich durchgegangen, war also wirksam.
Ja, und zu Beginn haben wir schon darüber gesprochen, dass ein Betrug im Raum steht, und das ist ja relativ leicht nachvollziehbar. Welche strafrechtlichen Risiken gehen denn die Täter, Arbeitnehmer und Arzt eigentlich ein?
Das ist interessant. Der Betrug ist ja hier, und das ist im Arbeitsverhältnis ja recht häufig, muss man ja sagen. Also einer der hauptsächlich verübten Straftaten im Arbeitsrecht oder im Arbeitsverhältnis von Arbeitnehmern verübten Straftaten sind ja Betrugstatbestände. Das ist § 263 StGB, der Betrugstatbestand im Strafgesetzbuch. Und das ist ganz klar, nicht, wenn ich hier also täusche über meine Arbeitsunfähigkeit und das auch tue mit Hilfe einer in Anführungszeichen unrichtigen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung oder unrichtigen ärztlichen Bescheinigung meiner Arbeitsunfähigkeit, dann kann das ein Betrugstatbestand sein, dann ist es strafbar, sogar bis zu Gefängnisstrafen. Aber eben auch auf der anderen Seite die Ärzte, und das ist ja auch richtig so, die haben auch ein strafrechtliches Risiko. Da gibt es zum Beispiel den Paragraph 278 StGB, das ist das Ausstellen unrichtiger Gesundheitszeugnisse, also ein typisches Arztdelikt, wenn man das mal so sagen will. Aber es gibt auch so etwas, so ganz klassisch wie den Paragraphen 267 StGB, Urkundenfälschung. Das ist ja so ein klassisches strafrechtliches Delikt, das eben immer eingreift, wenn man Urkunden verändert oder abändert mit ihrem Aussteller. Und das ist auch ganz typisch in diesen Konstellationen.
Ja, und wo kein Kläger, da kein Richter. Ich glaube, mich zu erinnern, dass es sich hier um ein Antragsdelikt, zumindest in der Größenordnung, handelt. Ist denn dann seitens des Arbeitgebers parallel zu den arbeitsrechtlichen Sanktionen, die man natürlich einleitet, samt Kündigung und so weiter und so fort, vielleicht einen Strafantrag zu empfehlen oder sinnvoll?
Wir empfehlen das in der Praxis ganz offen gesagt immer in diesen Konstellationen. Das gilt aber für alle Straftaten, die im Arbeitsverhältnis verübt werden oder den Verdacht von Straftaten. Da empfehlen wir immer, eine Strafanzeige zu erstatten und gleichzeitig die erforderlichen Strafanträge, wenn es einschlägig ist, zu stellen. Also ganz standardmäßig. Einmal natürlich, um da entsprechend auch zu Sanktionen zu kommen. Dann aber auch, gerade wenn es sich um größere Sachverhalte handelt, auch zu nutzen, dass ja dann die Strafverfolgungsbehörden ermitteln. Da kann man ja dann auch als geschädigtes Unternehmen Einblick in Ermittlungsakten nehmen. Das ist natürlich in diesen Arbeitsunfähigkeitsfällen, so nenne ich die mal häufig, nicht so der Fall, weil da nicht groß ermittelt wird, manchmal aber doch. Aber es ist aus unserer Sicht eine gute Praxis, das zu machen, und das ist auch gar nichts was Böses, denn schließlich hat das Böse ja getan derjenige, der die Straftat begeht, und da darf die Arbeitgeberin sich natürlich, das sieht die Rechtsordnung ja vor, auch wehren dagegen mit Strafanzeige und Strafantrag.
Ich glaube, dass der Anlass für eine der letzten Podcast-Folgen war, dass wir die Umstellung zu begleiten hatten von der Papierform der AU-Bescheinigung zur digitalen Form, zur E-AU. Diese ist ja nun passé, die Papierform. Wie macht sich die E-AU in der Praxis?
Ja, ich habe das die Erfahrung gemacht, dass es sich zunehmend besser macht. Gerade in der ersten Zeit hörte man ja viele Beschwerden, wohl ja auch zu Recht. Das waren aber auch technische Dinge, die da nicht funktioniert haben. Also das war nicht so sehr der gesetzliche Rahmen, der nicht stimmte. Und ich habe das jetzt in den letzten Jahren bzw. letzten Monaten in der Praxis aus den Personalbereichen von Personalverantwortlichen immer so gehört, dass sich das eingespielt hat. Dass die Papierform nicht mehr da ist, ist ja auch ein Vorteil in dem Sinne, wir hatten gerade über diese strafrechtlichen Aspekte gesprochen, die Fälschungen von Papierformularen und so weiter, das geht jetzt ja alles nicht mehr. Und es gibt nach wie vor natürlich Nachteile, diese unzureichenden Diagnosen, über die wir gesprochen hatten, die sind durch die EAU ja nicht benachrichtigt worden bzw. bewerkstelligt worden. Aber das sind Dinge, denke ich, die man immer hat, nicht in diesen Prozessen. Da gibt es Vor- und Nachteile. Unterm Strich, denke ich, hat sich die Sache schon ganz gut eingespielt.
Ja, und dann würde ich zum Schluss gerne mit etwas Positivem schließen und Sie fragen, was halten Sie davon, großzügige Regelungen zum Thema kurzfristige Krankheit zu etablieren und wie würde man diese umsetzen im Betrieb?
Ja, ich halte da sehr viel von, und Unternehmen, und das sind ja hier auch unsere Freunde in Anführungszeichen, unsere Hörerinnen und Hörer kennen das. Das ist ja hier eins unserer Lieblingsthemen, auch zu Recht, die Unternehmen. Kultur. So etwas ist aus meiner Sicht auch immer ein Zeichen einer gelingenden und guten, gut funktionierenden Unternehmenskultur. Man vermeidet also dieses Misstrauen, was sich ja manchmal um diese Dinge auch rankt, nicht? Das ist das Blaumachen, so nennt man das ja auch. Und das Unternehmen kann dadurch signalisieren, durch großzügige Regelungen, kann dadurch signalisieren, dass es dieses Misstrauen nicht gibt. Das ist natürlich nie eine Einbahnstraße, dieses Vertrauen des Unternehmens, das muss ja auch verdient werden. Und in gut geführten Unternehmen mit einer guten Unternehmenskultur, da ist das Vertrauen auch verdient durch die Belegschaft. Und das ist dann sicherlich zum beiderseitigen Nutzen. Wir empfehlen in der Praxis dazu immer eine Betriebsvereinbarung zu machen. Und das Ganze wird dann häufig über eine Betriebsvereinbarung in die HR-Prozesse, in die HR-Prozesse integriert und schafft dann da auch die nötige Flexibilität. Denn eins muss ja auch klar sein, es müssen kommunizierte und klar kommunizierte Prozesse sein. Und dann, wie gesagt, auf dem Vertrauen, gegenseitigen Vertrauen aufbauend, kann man da schon einiges tun.
Ja, Sie sprechen es an. Wenn es Missbrauch in diesem Bereich gibt, dann spricht das ja auch sehr für ein fehlendes Vertrauen im Unternehmen. Und dann sollte man sich vielleicht ganz andere Gedanken machen. Vielen Dank, lieber Dr. Lelay, für diese Folge. Wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss, bis dahin.
Dankeschön. Tschüss.
Jetzt exklusiv für unsere Podcast-Hörer. Die AUA-Redaktion hat Ihnen in einem White Paper Musterformulierungen zur Mitarbeiterbindung zusammengestellt. Vom Thema Tiere im Betrieb bis hin zum Desk-Sharing. Laden Sie jetzt unsere Formulierungsvorschläge und Musterbetriebsvereinbarungen auf www.aua-online.de/Musterformulare kostenlos herunter oder klicken Sie in die Shownotes.